Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boote und Technik. Ich bin Frank und betreibe die Webseite jachtgutachten.eu. Und wer mich noch nicht kennt, seit März 2020 leben Heike und ich auf unserer Manatee, einer Bavaria Ocean. Und zurzeit liegen wir im Tuamotu-Archipel im Fakarava-Atoll. Wir sind Mitte Mai in Panama losgesegelt und ja, Mitte Juni in der Südsee angekommen. Und seit Mitte Mai leben wir praktisch auf unserer Manatee unabhängig von einem Marina-Stromanschluss oder von einem Wasseranschluss. Und wir produzieren letztendlich unseren Strom und auch unser Wasser selbst. Und ein Schlüssel dafür ist die Impellerpumpe. Auch unser Dieselmotor benötigt diese Pumpe und unser Dieselgenerator, unser Wassermacher. Insofern für uns hier ein sehr wichtiger Bestandteil, sagen wir mal, des Lebens auf unserer Manatee. Das Prinzip dieser Pumpen ist recht einfach. Sie benötigt einen Antrieb auf der Welle, also die Antriebsseite, und auf der anderen Seite im Pumpengehäuse befindet sich ein Impeller. Und dieser Impeller saugt letztendlich bei Drehbewegung Wasser an und transportiert dieses Wasser an den Ausgang des Pumpengehäuses. Der Impeller ist nichts anderes als ein Schaufelrad aus Gummi. Das Problem ist, dass dieser natürlich altert in Abhängigkeit seiner Nutzung, seines Nutzungsgrades, aber auch, und das ist ganz wichtig zu wissen, aufgrund der Lagerung bei Hitze. Da wird der Gummi einfach weich und das ist natürlich nicht gut für den Impeller im Pumpengehäuse, dann transportiert er zu wenig Wasser. Jeder Bootseigner kontrolliert ja letztendlich mit der Motorwartung den Impeller und die Wasserpumpe. Natürlich kontrolliert auch jeder beim Start des Motors, ob praktisch Kühlwasser aus dem Auspuff kommt. Das sind alles so Indikatoren für den Blick, ob die Pumpe noch funktioniert oder nicht. Auf der Manatee handhabe ich es so, dass ich bei der normalen Motorwartung natürlich den Impeller kontrolliere. Ich schraube dann einfach den Pumpendeckel ab und schaue mir mal an, wie der Gummi so aussieht. Kleine Risse erkennt man sehr gut am praktisch Beginn dieses Schaufelrades. Und wenn da ein Riss zu sehen ist, wird der Impeller natürlich sofort ausgetauscht. Solch ein Austausch wird auch im Wartungsbuch, in unserem Logbuch vermerkt, sodass ich immer weiß, wie alt sind denn die Impeller, die wir in unseren Pumpen eingebaut haben. Wichtig ist, dass der Impeller immer gut mit Glycerin eingeschmiert werden soll. Auch das inneren Wände des Pumpengehäuses und der Pumpendeckel als auch die Dichtung schön mit Glycerin bearbeiten. Dann läuft der wieder ganz gut. Leider kommt es immer wieder vor, sowohl beim Motor als auch beim Generator, dass am Pumpengehäuse sich Salzkristalle ablagern, beziehungsweise schon sichtbar ist, dass die Pumpe undicht ist. Ja, kann auch Wasser raustropfen und aufgrund der hohen Temperatur beim Betrieb des Motors verdunstet das Wasser gleich und dann bleiben so Salzkristalle übrig. Das ist immer ein sehr schöner Indikator. Und das ist natürlich dann auch ein Alarmzeichen letztendlich, dass die Impellerpumpe nicht mehr dicht ist. Da möchte ich euch mal mitnehmen, wie man solch eine Impellerpumpe letztendlich zerlegt und dort dann die Wellendichtung tauschen kann. Ursache für diese Undichtigkeit war bisher immer die Wellendichtung bei unseren Pumpen. Sehr ärgerlich. Und ich mache euch da auch mal auf die unterschiedlichen, sage ich mal, Qualitäten von Wellendichtung aufmerksam, weil das ist ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang. Auf unserer Manatee haben wir praktisch für jedes Aggregat immer mal eine Ersatzpumpe verfügbar. Meistens sind es mehr Ersatzpumpen, die wir haben. Und sollte es zu einer Störung kommen, dann bin ich in der Lage, die Pumpe natürlich schnell auszutauschen. So ein Austausch einer Pumpe, ja, der dauert 30 Minuten und dann ist das erledigt. Wichtig ist dann letztendlich, diese Pumpe, die ja irgendwie gestört ist, defekt ist, zu reparieren. Und da werde ich oder ich zerlege letztendlich solch eine Pumpe immer vollständig und gucke mir auch an, was war denn jetzt die Ursache. Und wenn die Ersatzteile an Bord sind, dann werde ich die auswechseln, die Teile, die defekten Teile, die Pumpe wieder zusammenbauen. Und dann habe ich sie parat für den nächsten Einsatz. Ja, was mache ich zuerst? Also, der Pumpendeckel wird abgeschraubt. Hier mal der Hinweis, die Schrauben müssen nicht zu arg befestigt werden. Es reicht, sie einmal handfest anzuziehen, reicht völlig aus. Und damit kann man im Prinzip, erstmal hat man den Zugang zum Impeller. Mit einer Flachzange schnappe ich mir zwei dieser Schaufelräder, drücke sie so zusammen und versuche praktisch den Impeller herauszuziehen. Wenn mir das nicht gleich beim ersten Mal gelingt, dann versuche ich das auf der gegenüberliegenden Seite. Dann funktioniert das meistens sehr gut. So, da kann ich den Impeller herausziehen. Danach löse ich diese kleine Schraube des Impellerverdichters und entferne diesen erstmal aus dem Gehäuse. Und jetzt ist es unterschiedlich, je nach Pumpenart. Da kann es sein, dass vorher noch dass drunter noch so eine Platte steckt, die praktisch den Simmerring schützt. Da sitzt der Simmerring hinter der Platte. Aber wenn da keine Platte ist, dann wird der Simmerring auch sofort sichtbar. Und wenn sich jetzt Korrosionsspuren schon sichtbar sind, ja, dann muss ich natürlich die Welle zerlegen sozusagen und gucken, was ist da passiert, wie weit ist die Korrosion auf der Welle schon drauf und so weiter und so fort. Die Ursache dafür ist meistens ein defekter Simmerring. Also das kann ich hier an der Stelle schon mal sagen. Deckt euch mit Simmerringen ein. Die kann man sehr, sehr leicht wechseln und dann funktioniert die Pumpe letztendlich wieder sehr, sehr gut. Ja, ich erwähnte ja schon, wenn Korrosionsspuren sichtbar sind, dann baue ich die Welle letztendlich komplett aus. Dazu nehme ich mir dann mal die Antriebsseite der Pumpe und da sieht man so einen Springring. Und dieser Springring, der muss entfernt werden. Ich habe da so eine Spezialzange, da komme ich praktisch in diese kleinen Löcher rein von diesem Springring, drücke den Ring zusammen und dann kann ich den rausnehmen. Und mit der Entnahme letztendlich ist die Welle frei. Wenn sie nicht gleich bewegbar ist, dann ist da auch ein kleiner Schlag mit einem Hammer erlaubt auf der praktisch Impellerseite und dann kommt die Welle auch schon raus. Ja. Wenn es so ein bisschen korrodiert ist, dann ein kleiner Schlag mit dem Hammer hilft, die Welle kommt dann raus. Und dann ist die Pumpe praktisch schon zerlegt. Ja, man hat dann die Welle mit den Wellenlagern. Ne? Die Wellenlager sind erstmal schon fest auf der Welle drauf. Die bekommt man auch ab. Aber das ist erstmal nicht das vordergründige Ziel, sondern das Ziel ist jetzt erstmal, die ganzen Bestandteile, die ich jetzt hier habe, einzeln zu reinigen. Ja, dann nehme ich mir eine Schüssel oder das Waschbecken in der Küche und lasse mal ein bisschen Frischwasser ein und ich nutze etwas Schleifmittel und alte Bürsten, alte Zahnbürste, eine alte Handbürste und mit etwas Zahnpasta als Schleifmittel fange ich an, die Pumpe komplett zu reinigen. Das Pumpengehäuse von innen, von außen, die Welle, also alle Bestandteile werden einmal ordentlich geputzt. Wenn ich nicht alles so gründlich sauber kriege mit meiner Zahnpasta, dann verwende ich auch Wasserschleifpapier. Auch für die Flächen ist es ganz gut, vor allem für den Pumpendeckel, auch für die Innenwände mit etwas Wasserschleifpapier das Ganze vorsichtig zu bearbeiten. Die Körnung, die ich verwende, sind 1200er Körnungen. Das mache ich schön nass und dann mit der Hand wird einfach nur vorsichtig geschliffen, bis alles wieder so schön eben ist und glänzt. Wenn alle Teile letztendlich dann blank sind und ich auch hoffentlich alle Teile an Bord habe in meiner Ersatzteilkiste, die ich wechseln möchte, dann kann ich die Pumpe natürlich wieder zusammensetzen. Ja, dazu gehört dann auch ein O-Ring, dann die Wellendichtung, von der ich ja schon gesprochen habe. Wellendichtung und Simmerring meint das Gleiche letztendlich oder dasselbe sogar in dem Fall. Und ja, dann kann man den Impeller mit seiner Deckeldichtung wieder zusammenbauen. Ist die Wellendichtung nicht verfügbar? Das kann ja sein, dass ihr keine Wellendichtung an Bord habt. Dann ist es hier notwendig, die alte Wellendichtung einfach mal zu vermessen. Man kann dann praktisch eine Gegenprobe auch auf der Welle durchführen. Ich zeige euch das mal. Hier der Außendurchmesser dieser Wellendichtung beträgt 28 mm, der Innendurchmesser 18 mm, ja, und die Breite der Wellendichtung 8 mm. Einfaches Maß, kann man sich gut merken, 28, 18, 8. Und mit diesen Maßen, und das ist eigentlich die Herausforderung, suchst du dir dann deinen Händler deines Vertrauens und bestellst dies als Ersatzteil. Ja, Hinweise dazu, also achtet darauf, dass die Metallkomponenten in dieser Wellendichtung aus Edelstahl bestehen. In vielen Wellen wird da kein Edelstahl verwendet. Und eine Indikation kann natürlich der Preis sein. Ja, wenn eine Wellendichtung nur 1 oder 2 Euro kostet, lasst lieber die Finger davon. Ich persönlich kann jetzt oder möchte keine Empfehlung für einen Händler aussprechen, weil ich den doch aufgrund unserer Reise letztendlich öfter mal wechseln muss. Aber nur so viel, eine Wellendichtung mit einer guten Qualität kann auch 15 Euro kosten. Also eine Wellendichtung 15 Euro ist schon mal eine Ansage. Man kann auch mehr ausgeben, das kann natürlich auch sein. Und es hängt auch von der Größe ab der Welle, ne, der Wellendichtung. Also 28-18-8 ist schon eine recht große Wellendichtung, also die kann auch mal 30 Euro kosten. Und die kleineren Wellendichtungen kosten dann vielleicht so ab 15 Euro oder 12 Euro. Achtet da einfach mal drauf. Aber mit solchen Wellendichtungen seid ihr dann letztendlich auch auf der sicheren Seite. Ja, ein Hinweis noch zu den Rillenlagern. Auf dieser Welle befinden sich ja zwei Lager. Das sind Rillenlager, das heißt, die haben so eine Rille und arretieren sich dann mit der Welle an der Stelle. Und damit hatte ich aber noch nie Probleme. Also mir ist da auch noch nichts bekannt geworden. Ich habe solche Rillenlager auf Lager in der Ersatzteilkiste, aber ich habe sie noch nicht gebraucht. Ja. Wichtig ist nur, dass das ist ja der Bereich, der praktisch in der Pumpe dann auch trocken ist. Ja? Also Wellendichtung schützt ja letztendlich das Pumpengehäuse, wo der Impeller werkelt und da auch das Salzwasser durchströmt, von dem Rest, von der Antriebsseite vor Wasserfluss letztendlich. Also hat man eine trockene Seite in der Pumpe und eine nasse Seite. Und diese Rillenlager befinden sich auf der trockenen Seite. Insofern ja, ist da auch wenig zu befürchten, dass da irgendetwas rosten könnte oder kaputt geht. Insofern, das ist jetzt nicht der Problembereich. Ja, man kann dann im Prinzip ja, das Lager wieder in das Pumpengehäuse reinstecken sozusagen. Man macht das von der Antriebsseite. Und ich fette da immer vor dem Einbau diese Stelle ein bisschen mit normalem Fett, also Wasser. Also wasserbeständigen Fett. Das muss jetzt kein Glycerin sein, weil dort hat man ja Metall auf Metall sozusagen. Das funktioniert ganz gut. Das ist ja die trockene Seite. Das geht nur darum, dass der gut reingeht. Und dann kann ich letztendlich den Springring wieder einsetzen und dann ist schon mal die Welle im Pumpengehäuse fixiert. Auf der nassen Seite kann nun der O-Ring auf die Welle aufgeschoben werden. Das ist so jetzt ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Pumpen man da verwendet, welchen Typ Pumpe. In den meisten Fällen schiebt man einen O-Ring rauf. Es kann aber auch sein, dass eine Wellendichtung raufgeschoben wird, dann so ein Plastikabstandshalter und noch eine Wellendichtung. Also so eine Pumpe haben wir auch in unserem Dieselgenerator zum Beispiel. Aber hier bei dieser Pumpe gibt es einen O-Ring, der raufgeschoben wird und darüber wird die Wellendichtung geschoben. Die Wellendichtung wird praktisch mit dem sichtbaren Metallring oder mit der Metallfeder praktisch so raufgeschoben, dass die Metallfeder sichtbar ist, ja, vom Pumpengehäuse sichtbar. Ja, dann war es das eigentlich schon. Wichtig ist, genau diese Dinge schön mit Glycerin einzuschmieren. Die können mit Glycerin ordentlich gefettet werden. Auch die ganze Innenwand muss gefettet werden im Pumpengehäuse. Und wenn die Pumpe jetzt nicht gleich wieder zum Einsatz kommen soll, kann ich nur empfehlen, den Impeller noch nicht einzubauen, weil der Impeller bei Lagerung der Pumpe ja dann auch, sage ich mal, irgendwie immer auf der gleichen Seite dann eben gequetscht wird. Ich baue den dann immer ein, wenn es erst ernst wird, wenn die Pumpe zum Einsatz kommt. Und wichtig ist halt, das Ganze mit Glycerin gut einzuschmieren. Ja, nun wird das Pumpengehäuse mittels einer Papierdichtung oder eben ein O-Ring, je nach Pumpentyp, mit dem Pumpendeckel verschlossen. Vorher noch die Dichtung und den Deckel dünn mit Glycerin einfetten, das ist ganz wichtig. Und Achtung, bei der Lagerung von Wasserpumpen in der Ersatzteilkiste habe ich ja empfohlen, bitte nicht den Impeller schon einbauen, sondern legt den einfach daneben, sodass praktisch der keinen Schaden nehmen kann, wenn der da eben gequetscht gelagert wird. Auch nochmal der Hinweis, dass die Impeller aus Gummi immer am besten kühl gelagert werden sollen. Ja, also nicht im Motorraum, der sich doch ordentlich aufheizt. Meine Impellerkiste befindet sich mit diesen Ersatzteilen für alle drei Impellerpumpen in einem Bülgefach. Das ist praktisch dann immer so Nähe der Wasserlinie sozusagen und heizt sich nicht besonders auf. Und Hitze macht letztendlich den Gummi weich. Das sollte man berücksichtigen. Und ein weicher Gummi kann die Folge haben, dass der Impeller letztendlich nicht mehr genügend Wasser schaufeln kann, ja, weil der einfach zu weich ist. Ja, vielleicht noch zu den Qualitätsunterschieden von Impellern. Was ist so meine Erfahrung? Es gibt Qualitätsunterschiede. Man merkt es auch so ein bisschen an der Steifheit eines Propellers. Also man kann da einfach mal so zwei unterschiedliche Propeller sich Impeller mal so nehmen und ein bisschen fühlen. Und der eine ist vielleicht weicher als der andere. Ich finde die festeren, die härteren Gummi Impeller immer etwas angenehmer. Also da habe ich mehr Vertrauen dazu. Also ich gucke mir das an und beim Händler des Vertrauens, wenn ich dann einen Impeller sehe, der so irgendwie meinem Gefühl entspricht, kaufe ich halt 5 neue oder 6 neue und lege mir die auf Lager. Insofern achtet mal drauf. Ich würde jetzt bei Amazon jetzt nicht eine Schachtel mit Impellern bestellen, die ich vorher nicht angefasst gefühlt habe. Das ist ein Risiko. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Impeller aus China kommt oder so. Ich glaube, die kommen heute zum größten Teil aus China, werden dort produziert, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Das ist völlig in Ordnung. Aber sag mal, das Mischungsverhältnis des Gummis, alles, was da so eingegossen wird, das muss halt stimmen. Und da muss jeder für sich ein bisschen das Gefühl entwickeln, welcher Impeller kann denn da eine gute Qualität haben. Es gibt auf jeden Fall Qualitätsunterschiede, also das ist der wichtige Punkt. So, ja, für mich sind diese Wasserpumpen letztendlich extrem wichtig auf unserer Manatee. Und zudem ist es auch keine Raketenwissenschaft und einfach zu reparieren, wie ich euch hier, glaube ich, jetzt mal gezeigt habe. Und ja, so eine Wartung eines einer Impellerpumpe gehört zum Daily Business. Sollte eigentlich von jedem Skipper, der auf Langfahrt ist, also einfach ausgeführt werden können. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, meldet euch einfach. Am besten per Mail. Per Mail gibt es immer eine Antwort, hundertprozentig. Auf meinem Kanal Boote und Technik findet ihr unter meiner Webseite jachtgutachten.eu auch für jeden Beitrag immer wieder noch ergänzende Informationen, Fotos und Text und Dokumente, sofern welche verfügbar sind. Ja, würde mich freuen, mit euch in Kontakt zu kommen oder ein Feedback von euch zu bekommen. Meine Kontaktdaten findet ihr hier auf meiner Webseite jachtgutachten.eu. Am besten per Mail. Eine Antwort ist garantiert. Meine E-Mail-Adresse ist fr@jachtgutachten.eu. Ich verabschiede mich, bis bald und liebe Grüße von der Segeljacht Manatee, euer Frank.